This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald.
Wir haben Dienstag, den 18. April 2023 um 20.03 Uhr. Ihr hört Radio Doppelpass on Air live auf dem Bermudafunk. Und wir freuen uns heute über das Thema Stadion, Umbau, Neubau, Sanierung sprechen zu können und freuen uns, Herrn Uwe Kaliske vom Fachbereich Sport und Freizeit einladen zu können. Hallo Uwe.
Hallo, schönen guten Abend.
Hallo. Genau. Danke für die Begrüßung und ich schließe gleich mal die erste Frage an und zwar bitte ich um ein kurzes Statement zum Status Quo der Standortsuche, um da mal ganz kurz alle unsere HörerInnen abzuholen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich bin sehr gern gekommen und der Termin heute passt ja perfekt, da wir gerade um 16.30 Uhr heute einen Hauptausschuss hatten, wo genau dieses Thema auf der Tagesordnung stand. Wir haben in den letzten Monaten verschiedene Standorte lärmtechnisch untersucht. Zum einen das Karl-Benz-Stadion vertiefend geprüft, zum anderen die Spiegelfabrik und zum anderen den Großparkplatz P20 neben dem Maimarkt. Zusammenfassend kann man sagen, dass von dem Lärmgutachten an allen drei Standorten ein Fußballstadion möglich wäre, beim Standort P20 und Spiegelfabrik in unterschiedlicher Größe. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass wir am Standort P20 einen Nutzungskonflikt mit dem danebenliegenden Flugplatz haben, der uns von den zuständigen Behörden quasi einen Ausschluss eines Stadionneubaus an der Stelle beschieden hat. Und bei der Spiegelfabrik haben wir einfach auch einen Nutzungskonflikt herausgefunden, nämlich dass, wenn wir an der Stelle ein Stadion bauen, dass wir dann innerhalb der Spiegelfabrik keine weitere Wohnbebauung in Mannheim realisieren könnten. Und die brauchen wir dringend, weil Mannheim eine wachsende Stadt ist.
Jetzt ist es so, bevor wir jetzt auf die Standorte P20 und Spiegelfabrik eingehen, gibt es natürlich Fragen unserer Hörer. Zum Beispiel Colina stellt die Frage zu einem anderen Standort, nämlich dem Bösfeld. Es wurde immer gesagt, im Bösfeld können nicht gebaut werden. Und da ist die Frage, sind diese Probleme mit den Feldhamstern dann tatsächlich unlösbar? Gibt es da doch irgendwie eine Möglichkeit zu bauen?
Also letztendlich, wir hatten ja die Situation, als die SAP-Arena gebaut wurde, vor inzwischen fast 20 Jahren, dass wir die Feldhamster umlegen oder verlegen konnten. Inzwischen hat sich hier der Naturschutz juristisch und in Gesetzen deutlich verschärft. Wir haben im Bösfeld auch nicht bloß den Feldhamster, sondern auch andere schützenswerte Arten, sodass wir hier einfach vom Artenschutz her eine klare Absage vom zuständigen Regierungspräsidium erhalten haben, hier weitere Bauwerke zu errichten. Und das zweite Thema, was beim Bösfeld ist, das Bösfeld liegt ja auch in der Frischluftschneise für die Innenstadt und für Nordheim. Und hier würde so ein massiver Baukörper, ich meine, ein Fußballstadion hat ja in den Außenmaßen ungefähr 180 mal 140 Meter, ist 20, 25 Meter hoch, also ein Riesentrümmer unterm Strich. Und der würde hier auch die Frischluftschneise deutlich verschlechtern. Von daher ist hier eine klare Absage in Richtung Bösfeld, was ein Stadionneubau angeht, leider Gottes angesagt.
Okay, dann gibt es ja noch den Standort Spiegelfabrik, der auch jetzt häufig schon genannt wurde und von vielen Fans und dann auch vom Fandachverband Pro Waldhof ja in einem großen Text dargestellt wurde schon mal, was da für Möglichkeiten gibt. Hierzu hat uns auch eine Frage erreicht, unter anderem, ob das Gelände der Spiegelfabrik denn noch Saint-Gobain gehören würde, ob es im Besitz der Stadt Mannheim wäre oder, das Gerücht existiert wohl bereits, an die Pro Concept AG verkauft worden ist.
Also letztendlich, das Gelände gehört noch Saint-Gobain. Es gibt hier Gespräche zwischen der Stadt und Saint-Gobain, über die ich selbst auch deren Inhalte nicht informiert bin, weil das ist letztendlich nicht mein Fachbereich. Aber wie gesagt, aktuell gehört es noch Saint-Gobain.
Wir möchten natürlich trotzdem gern über den Standort Spiegelfabrik ausführlicher sprechen. Das heißt, Stand jetzt ist es eben noch im Besitz der Firma Saint-Gobain. Falls es von der Stadt angekauft werden könnte, dann geht es jetzt erstmal, was uns interessiert, um die Lärmschutzprobleme. Sie haben es schon angedeutet, ein Stadion wäre grundsätzlich möglich. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was für eine Art von Stadion wäre da möglich, dass Sie uns ein bisschen ausführlicher erklären.
Genau. Also wir haben uns ja öfters mit der SV Waldhof Spielbetriebs GmbH zusammengesetzt und haben hier im letzten Jahr schon ein sogenanntes Referenzstadion ausgeguckt. Das heißt, wir haben mal geschaut, welche Stadien gibt es in Deutschland, was könnte in Mannheim von Interesse sein und haben uns dafür den Audi Sportpark in Ingolstadt entschieden. Das Stadion hat knapp 16.000 Besucher, ist schön quadratisch, praktisch gut, ist außenrum geschlossen und wir haben deswegen ein Referenzstadion gewählt, weil es für den Lärmgutachter sehr viel einfacher ist, ein sehr schwieriges Berechnungsmodell mit einem schon vorhandenen Stadion zu berechnen. Auf Grundlage dieses Stadions hat der Lärmgutachter herausgefunden, dass dieses Stadion in der Größe auf der Spiegelfabrik errichtet werden könnte in Bezug auf die schon vorhandene Wohnbebauung. Jetzt gab es ja im Nachhinein in der Öffentlichkeit zu lesen, dass das Stadion größer werden soll. Die genaue Größe hat man zwar auch nicht festgelegt, aber es soll größer werden. In der Kürze der Zeit konnten wir hier keine detaillierte Untersuchung machen, weil, wie gesagt, der Lärmgutachter für jede einzelne Größe ein eigenes Modell berechnen muss. Aber der Lärmgutachter hat uns klipp und klar gesagt, viel größer als diese 16.000 Besucherplätze kann es an der Stelle nicht werden, weil dann haben wir die Lärmproblematik mit der bestehenden Anwohnerschaft. Und darüber hinaus ist klipp und klar die Aussage vom Lärmgutachter getroffen worden, dass wenn wir hier ein Stadion bauen würden, dass innerhalb des Stadions keinerlei neue Wohnbebauung stattfinden könnte, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Das so viel zum Thema Lärm beim Thema Spiegelfabrik.
Also die Wohnbebauung wäre ein Ausschlusskriterium für ein Stadion, wenn sie stattfinden würde, so kann man das sagen. Umgedreht, wenn das Stadion gebaut wird, gibt es keine Wohnbebauung. Genau, jetzt ist die andere Frage, ist denn so ein Lärmschutzgutachten ein ausschließendes Kriterium? Denn es gibt ja auch andere Stadien, die viel näher an einer Wohnbebauung liegen und auch existieren können.
Also letztendlich vielleicht noch auf das Vorherige. Ich würde es einfach als Nutzungskonflikt beschreiben. Ich würde nie von Ausschluss oder entweder oder, sondern wir haben schlicht und ergreifend einen Nutzungskonflikt. Und das andere Thema ist, immer dann, wenn wir etwas neu bauen, dann müssen wir natürlich das komplette Prozedere einer Baugenehmigung durchlaufen. Und im Rahmen der Baugenehmigung muss ein Lärmschutzgutachten vorlegen. Und dann wird man natürlich, wenn man hier gewisse Dinge nicht einhält, angreifbar. Und dann kann es sein, dass du quasi schon im Rahmen der Baugenehmigung verklagt wirst. Erstens dauert es Zeit, viel Zeit. Und wenn der Kläger Recht bekommt, dann kannst du Stadion erst gar nicht bauen. Wir haben natürlich viele Kommunen in Deutschland, wo Altbestände sind, wo Stadien nebendran leben, also wo Stadien direkt neben Wohnbebauung liegen. Und hier haben die Kommunen dort vor Ort und die Vereine vor Ort das Glück, dass man so harmonisch miteinander lebt, dass einfach nicht geklagt wird.
Und das mit diesem Glück rechnen wir auf dem Spiegelfabrikgelände nicht unbedingt?
Also wenn wir als Kommune uns entscheiden, einen höheren zweistelligen Millionenbetrag für ein Stadion auszugeben, dann versuchen wir das an der Stelle zu machen, wo wir Rechtssicherheit haben. Da geht es nicht ums Glauben, Hoffen, sondern wirklich an der Stelle, wir reden über Steuergelder, die wir ausgeben. Und da wollen wir einfach eine gewisse Rechtssicherheit haben. Und deswegen ist es für uns an der Stelle erstmal schwierig zu sehen.
Gut, zum Thema Spiegelfabrik hat uns auch noch dann die Frage erreicht, dass das Spiegelwäldchen, das ja dort am Rande des Geländes gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, eine Art natürlichen Lärmschutz darstellt und auch generell für die Anwohner dort im Stadtteil sehr wichtig wäre. Die Befürchtung, die jetzt hier aufkam, war, dass bei einer Wohnbebauung sehr viel mehr Bäume weichen müssten, wie das bei einem Stadionbau der Fall wäre. Gibt es dazu auch vielleicht eine Stellungnahme?
Also es gibt für die Spiegelfabrik gibt es momentan von dem Stadtplanungsamt oder von einer beauftragten Agentur zwei Szenarien, wie eine Bebauung aussehen könnte. Und in beiden Szenarien bleibt das Wäldchen erhalten. Hat zwei Gründe. Erstens, weil das schon so lange besteht, dass es quasi als Wald gewertet wird und schützenswert ist. Und das Zweite ist, dass die Hälfte des Wäldchens eh nicht bebaut werden darf, weil der benachbarte Betrieb ein Gefahrgutbetrieb ist und da ein Sicherheitsabstand für eine Bebauung eingehalten werden muss. Also von daher kann ich klare Entwarnung geben, egal was passiert und egal wer es macht, das Wäldchen wird mit Sicherheit erhalten bleiben.
Zum Thema Spiegelfabrik fragt auch ein Hörer, Alter Waldhöfer ist sein Name, wie schätzt du die Möglichkeit ein integratives Stadion zu bauen an dieser Stelle, an dem alle Anwohner partizipieren können und nicht nur die Fußballfans am Wochenende?
Also sag mal, egal wo man ein neues Stadion baut, man versucht das Stadion heute immer partizipativ zu bauen. Das heißt, Inhalte in Stadion zu bringen, die für die Bevölkerung Treffpunkt sind, die auch eine Möglichkeit bieten, sich außerhalb der Fußballspiele aufzuhalten, Aktivitäten zu haben. Da gibt es ja auch alles Mögliche. Wenn ich an den FC Basel denke, da ist ein Altenheim im Stadion. Wenn man an FC St. Pauli denkt, da ist ein Kindergarten im Stadion. Wir haben Stadien, da sind Fitnessstudios drin. Wenn du in Berlin im Olympiastadion in den Untergrund gehst, da ist eine komplette Leichtathletikanlage unter der Tribüne. Also dieses Thema wird beim Stadionneubau immer gespielt.
Auch noch thematisch zum Spiegelgelände. Kam auch die Nachfrage zur ÖPNV-Anbindung, die ja dort wirklich sehr gut wäre mit Regionalexpress, S-Bahn, Buslinien, Straßenbahn, eben deutlich mehr, wie das jetzt zum Beispiel beim Carbenz-Stadion der Fall ist, weil da ja offensichtlich in räumlicher Nähe kein Bahnhaltepunkt von S-Bahn und Regionalzügen existiert. Wie ist denn da der Stand?
Also das ist im Rahmen unserer Voruntersuchung auch mit betrachtet worden und hier war im Prinzip, wäre für diesen Standort, was die Anbindung für die Fans angeht, auch grünes Licht. Genau wie du es gerade beschrieben hast, wir haben hier eine gute Anbindung mit öffentlichem Nahverkehr. In unserem Gutachten hätten wir auf der Fläche auch einen Parkraum von 1100 Parkplätzen geschaffen und zusätzlich gibt es ja noch bei den benachbarten Firmen viele, viele Parkhäuser. Das heißt, je nachdem zu welchen Tages- oder Wochenendzeiten Spiele sind, könnte man hier natürlich in Kooperation diese Flächen auch noch mit nutzen. Also das ist definitiv für die Spiegelfabrik kein Ausschlusskriterium.
Wir können also vielleicht so zusammenfassen erstmal, dass der Standort Spiegelfabrik weiterhin ergebnisoffen bleibt für ein mögliches Stadion?
Also letztendlich, wir sind da ergebnisoffen, ja. Wir haben natürlich an der Stelle einen Nutzungskonflikt und die Stadtverwaltung sieht an der Stelle die andere Nutzung, nämlich das Thema neues Wohnschaffen, aktuell zum heutigen Zeitpunkt als wertvoller, höheres Gut oder wichtiger für die Stadtgesellschaft an, da wir ja andere Alternativen haben. Und von daher ist es immer noch in Anführungszeichen im Rennen, begrenzt in einer gewissen Größe, aber momentan würde eine andere Nutzung favorisiert.
Dann sind, glaube ich, soweit erstmal die größten Themen rund um die Spiegelfabrik, um das Gelände abgearbeitet. Genau, mit dem Stand einfach, dass es einen Nutzungskonflikt entstehen könnte. Das zweite große Gelände, was jetzt in der Diskussion war, ist das Gelände P20 hinten am Flugplatz oder am Flughafen Mannheim. Und hier fragt der Nutzer Neckarstadt Ost, wieso ein Stadion neben dem Flugplatz denn grundsätzlich ausscheidet und was der genaue Grund hierfür wäre. Das Sicherheitsthema wäre doch sehr allgemein und in Freiburg wurde immer ein Bundesliga-Stadion direkt neben dem Flugplatz gebaut. Dort wäre man auch noch stolz, dass die Gegner direkt neben dem Stadion landen. Was ist denn der Unterschied zu Mannheim?
Also der Unterschied ist tatsächlich die Art und Weise des Flugplatzes und des Flugbetriebs. Wir haben in Freiburg einen Flugplatz, der keine instrumentengestützten Anflug ermöglicht. Das heißt, dieses komplette Thema fällt weg. Zum anderen haben wir in Freiburg eine deutlich längere Landebahn, sodass letztendlich die Flugzeuge, die dort landen, die einen kürzeren Abschnitt der Landebahn brauchen, quasi je nach Windrichtung vor oder nach dem Stadion landen können. Und in Mannheim würde einfach aufgrund von der Kürze der Landebahn bei jedem Landeanflug die Verschattung des Stadions, was die Luftturbulenzen angeht, bei entsprechender Windrichtung voll zum Tragen kommen. Aber auch in Freiburg ist der Flugbetrieb 4 Stunden während eines Spielbetriebs unterbrochen. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, in Freiburg gibt es überhaupt keine Einschränkungen, sondern auch in Freiburg gibt es Einschränkungen.
Das bedeutet konkret, dass ein Stadion am Standort P20 kollidiert mit dem Flughafen und beides zusammen unmöglich ist?
Genau, so sieht die Situation in Mannheim aus.
Und nichtsdestotrotz hat man den Standort untersucht, vielleicht mit der Überlegung, dass es ja auch sein könne, dass der Flughafen irgendwann nicht mehr oder dass der obsolet ist, dass wir keinen Flughafen mehr benötigen. Dann würde mich interessieren für diesen Fall, wie sieht es denn da mit dem Lärmschutzgutachten aus?
Also an dem Standort haben wir vom Lärm her die wenigsten Probleme. Das heißt, unser Referenzstadion, der Audisportpark, würde auf jeden Fall gehen. Lärmgutachter jetzt ohne genaue Berechnung hat auch gesagt, ein Stadion in der Größe 20.000 bis 25.000 wäre dort durchaus vorstellbar. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, wir haben den Flugplatz. Wir haben klare Aussagen vom Bundesamt für Flugsicherheit und vom Regierungspräsidium. Beide Behörden lehnen aus unterschiedlichen Gründen einen Stadionbau ab, sofern Flugbetrieb stattfinden soll. Und auch hier ist es ein Abwägungsprozess und ein Nutzungskonflikt, wo wir als Kommune aktuell sagen, dass der Flughafen für uns das wertvollere Gut ist und deswegen an der Stelle aktuell kein Stadionneubau weiterverfolgt wird.
Wobei ich so den Eindruck habe, dass seit 30 Jahren darüber diskutiert wird, ob der Flughafen nicht zu defizitär wäre und irgendwann abgeschafft werden kann.
Die Diskussion wird es wahrscheinlich auch die nächsten 30 Jahre geben. Ob die irgendwann abschließend geführt wird, wage ich nicht zu beurteilen. Das ist auch nicht mein Brett.
Gut, das hattest du eben schon gesagt, es ist aktuell der Stand, dass der Flugplatz oder der Flughafen eben weiter betrieben werden soll. Wie sind denn da die Möglichkeiten, also inwiefern kann man da absehen oder nicht absehen, aber einschätzen, wann sich das ändern könnte? Jetzt haben wir ja im Sommer eine bunte Bürgermeisterwahl hier in Mannheim. Kann das auch nochmal einen Einfluss nehmen auf die Entscheidung Flughafen, ja oder nein?
Also letztendlich ist es so, so eine Entscheidung müsste der Gemeinderat fällen. Es sind 48 Mitglieder aus 7 Fraktionen und hier müssten sich Mehrheiten bilden. Es gibt schon immer Flughafengegner. Wir hatten auch im letzten Gemeinderat Etat Ende 22 einen Antrag von der Liberty, den Flughafen zu schließen. Bisher gibt es aber keine Mehrheiten, die hier einen Beschluss fassen würden. Da einen Blick in die Zukunft mit Glaskugeln zu werfen, würde ich mir nicht zutrauen zu machen.
Okay, also auch hier, wenn wir das mal so zusammenfassen, Stand der Dinge ist, P20 wäre grundsätzlich nur dann möglich, wenn der Flughafen nicht mehr existiert. Und dann allerdings wäre es ein sehr guter Standort, kann man mal, oder vielleicht der beste in Mannheim in dem Fall, ne? Weil von der Kapazität und von allen Rahmenbedingungen, Anbindung etc. Gut, dann würde ich gern mal auf das Karl-Benz-Stadion zusteuern. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen dazu etwas sagen, was da für Pläne in der Schublade sind.
Na gut, Pläne in der Form sind gar keine in der Schublade. Mhm. Letztendlich, wir haben ja im letzten Jahr 3 Machbarkeitsstudien gemacht, nämlich mal überprüft, inwieweit wir das Stadion Drittliga, Zweitliga ersttauglich hinbekommen, haben dabei überprüft, was die Lizenzanforderungen der DFB und der DFL sind und haben überprüft, was baurechtlich die Anforderungen sind. Die Machbarkeitsstudien haben mal ergeben, dass wir am Karl-Benz-Stadion die jeweiligen Regularien erfüllen könnten. Die gibt es auch alle einzulesen, die Machbarkeitsstudien. Wir haben da extra eine Unterseite auf unserer Homepage gemacht. mannheim.de/karl-benz-stadion. Da sind alle Unterlagen, alle Studien, alle Preise, die eruiert wurden, können die Hörerinnen und Hörer da gerne einsehen. Wir werden auch das, was heute im Hauptausschuss ist, morgen übermorgen ergänzen, sodass wir ganz transparent alles, was wir machen, alle Gutachten immer zur Verfügung stellen. Das war die erste Grundlage und jetzt haben wir heute im Ausschuss, wie gesagt, vorgestellt und beschlossen bekommen, dass wir jetzt eine Machbarkeitsstudie beauftragen, die Maßnahmen, die uns der Lärmgutachter empfohlen hat, um am Karl-Benz-Stadion die Lärmwerte nach 22 Uhr einzuhalten, mal zu überprüfen und auch mit dem Preisschild zu hinterlegen. Das sind sehr umfassende Maßnahmen. Im Prinzip geht es darum, dass wir ein komplett neues Dach errichten müssen. Das momentane Dach hat eine gewisse Neigung, ist schräg. Und dadurch wird Lärm, der von unten entsteht, über das schräge Dach, über den Dachrand, nach außen abgestrahlt. Und erste Empfehlung ist, dass wir ein Flachdach machen sollen, damit der Lärm quasi nach unten abgestrahlt wird. Mhm. Das zweite ist, jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer kennt das Karl-Benz-Stadion ja sehr gut. Und letztendlich haben wir hier viele Löcher. Wir haben auf der einen Seite bei jedem Treppenaufgang die sogenannten Mundlöcher, einmal außenrum. Und auf der anderen Seite haben wir 2 komplette Öffnungen. Und das ist die zweite Empfehlung oder die zweite quasi Maßgabe für uns, dass wir diese kompletten Öffnungen schließen müssen. Das heißt, die Ecken zubauen und die Stadionöffnungen, die Mundlöcher, auch verschließen. Und wenn wir diese Maßnahmen durchgeführt haben, dann sieht er hier die Möglichkeit, oder hat es auch schon errechnet, dass diese Maßnahmen ausreichen, um die Lärmwerte nach 22 Uhr einzuhalten. Das ist das eine. Und das zweite Thema, was beim Karl-Benz-Stadion auch immer wieder bemängelt wurde, dass wir hier entsprechend keine VIP-Bereiche haben, keine Business-Seats, keine VIP-Loungen. Und hier werden wir auch eine Machbarkeitsstudie beauftragen, im Vorfeld mit der Waldorf GmbH klären, in welcher Dimension, auch wie diese funktionieren. Da gibt es Unterschiede, mit eigener Küche wird Essen angeliefert, etc. Pipapo, sind die Räume multifunktional nutzbar, dass es auch Tage und Kongresse drin machen kann. Und diese beiden Machbarkeitsstudien werden uns am Ende dann die Preise liefern oder die Kosten liefern. Und wenn ich die mit den Machbarkeitsstudien, die ich davor erwähnt habe, zusammenzähle, dann weiß ich tatsächlich, was kostet mich eine Sanierung des Stadions für die erste Liga, für die zweite Liga, für die dritte Liga. Mhm. Und das Interessante bei dieser Machbarkeitsstudie ist, dass wir hier enge Verknüpfungen haben. Also wir wissen zum Beispiel, für die zweite Liga brauchen wir neue Räumlichkeiten für Presse in Größenordnung von 400 Quadratmetern. Wir brauchen für VIP-Businessräume brauchen wir neue Räume. Zeitgleich sagt der Lärmgutachter, wir sollen die Ecken schließen. Da ist es ja irgendwo fast logisch, dass man sagt, wir könnten die Sachen verknüpfen. Das heißt, ich kann eine Ecke einfach mit Glas schließen oder ich kann da tatsächlich einen Baukörper reinsetzen, in den dann VIP-Räumlichkeiten sind, in dem dann entsprechend neue Räume für Presse sind. Oder wenn ich an erste Liga denke, dann brauche ich noch einen zusätzlichen Platz von 600 Quadratmetern, sodass wir hier entsprechend diese Dinge verknüpfen können. Und da sind wir heute vom Gemeinderat beauftragt worden, genau dies zu machen.
Ja, jetzt ist die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht mitbekommen, jemand ins Studio gekommen. Wir haben einen Überraschungsgast, der Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Und kann da sicherlich auch uns noch einige Sachen dazu ergänzen. Wir sind gerade bei dem Thema Karl-Benz-Stadion, Sanierung. Und ich stelle vielleicht einfach mal die nächste Hörerfrage. Es ging ja auch um das Lärmschutzgutachten, das geprüft wurde. Jetzt habe ich auch schon von verschiedener Seite gehört, auch mit diesem flachen Dach sei man nicht geschützt vor eventuellen Klagen der Anwohner. Ist dem so?
Also letztendlich geht es uns ja darum, dass wir uns genau in die Lage versetzen, dass falls jemand klagt, das Recht hat jeder zu jeder Zeit, dass er vor Gericht nach unserer Rechtsauffassung keine Chance hat. Mhm. Also letztendlich, wir versuchen, die Lärmmaßnahmen so, also das Stadion so zu ertüchtigen, dass wir nach den Berechnungen die Lärmwerte einhalten. Und dann ist es ja im Prinzip so, dass wir genau rechtskonform verfahren und dann gehen wir davon aus, dass einfach der Klageweg an der Stelle nicht erfolgreich wäre.
Mhm. Also das heißt, da haben wir jetzt keine 1000-prozentige Sicherheit, aber man geht davon aus, dass es ausreichend ist. Bei diesem Lärmschutzgutachten, das führt natürlich zu diesen Umbaumaßnahmen. Es gibt seitens der Fans, das ist Verwaltung, viele Sorgen, was den Umbau des Karl-Benz-Stadions anbelangt, weil man fragt sich, ist es nicht falsch investiertes Geld? Der Stadionname ist schon verkauft sozusagen, mit dem kann man nicht mehr wirtschaften, also an Firma Benz. Es sind womöglich höhere Kosten, ich erzähle jetzt mal einfach einige Dinge auf, es sind womöglich höhere Kosten als bei einem Neubau, weil es sehr kostenintensiv ist, womöglich auch im laufenden Betrieb solche Umbaumaßnahmen zu machen. Könnt ihr vielleicht dazu was sagen?
Ja, dann würde ich doch ganz gern kurz, wenn es gestattet ist, allgemein einsteigen und mich sehr herzlich bedanken erstmal für die Einladung, aber auch dafür, dass ihr natürlich hier die Möglichkeiten nutzt, Interessierte in Mannheim aus erster Hand, das ist nämlich unsere Fachbereichsleitung und ich in der politischen Verantwortung als Sportbürgermeister, auch als Baubürgermeister der Stadt natürlich da Rede und Antwort stehen. Wichtig ist mir, ich habe im Vorfeld so einiges auch der Fragen lesen können. Das sind alles sehr gute und berechtigte Fragen, die man sich natürlich stellt, wenn man sehr weit vom Prozess entfernt ist. Ja, der Gemeinderat ist ja immer da sehr stark eingebunden, deswegen sind diese Fragen ja durchaus auch alle berechtigt und zielführend. Wichtig ist mir vielleicht, wenn ich das auch noch sagen darf, also ich kann von meiner Vita her als geborener Neckarstädter und sozialisiert auf dem Alsenweg quasi in den 80ern, natürlich für mich in Anspruch nehmen, dass ich dann ein tiefes Verständnis habe, wie in Mannheim das Fußballherz tickt. Und zwar, ich glaube schon, sowohl derjenigen, die, so wie ich da, sage ich mal, aus bescheidenen Verhältnissen kommen, vielleicht immer schon Waldhof-Anhänger sind, als auch diejenigen, die als, sag mal, Neumannheimerinnen und Neumannheimer, die erlebe ich ja vielleicht auf der Haupttribüne öfter mal, auch Spaß haben an dem, was da passiert. Also es geht ja genau darum zu sagen, was ist denn eigentlich die Idee für Profifußball in Mannheim? Und der nähern wir uns an. Ich glaube, das hat Uwe Kalliske wahrscheinlich schon deutlich gemacht. Das ist eben vielleicht auch nochmal, was ich beobachte beispielsweise bei Kommentierungen auf Facebook zu Mannheimer Morgenartikeln, ist mir da so aufgefallen. Da wird irgendwas natürlich gefragt, was erstmal in Frage stellt, ob das, wie die Stadtverwaltung arbeitet oder wie der Gemeinderat arbeitet, überhaupt korrekt ist im Sinne von, was machen die da für Dinge. Das ist mir ganz wichtig. Ich lade alle herzlich ein, so eine Ausschusssitzung zu besuchen oder mal so eine Vorlage zu lesen oder mal in den Dialog mit Leuten zu gehen, weil das begegnet einem ja in vielen Politikfeldern, dass so irgendwie die Vorstellung ist, da sind irgendwelche Leute am Tun und Machen, weil sie Lust dazu haben oder weil sie noch schlimmere Motive hätten. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also ich bin selbst erst seit 2 Jahren in der Funktion des Bürgermeisters. Vorher war ich nicht im öffentlichen Dienst. Und es gibt keine sicherere Bastion, dass Menschen sehr korrekt arbeiten als die öffentliche Verwaltung. Ja, die machen also ganz präzise die Dinge, die erstens rechtskonform sind und die zweitens abgesegnet sind durch den Gemeinderat, das heißt durch die Bürgerschaft der Stadt Mannheim. Das sind die einzigen, die für die Bürgerschaft legitimiert sind, die sprechen. Das war mir nur wichtig, weil dann oft zur Diskussion etwas, wo ich sage, Mensch, dann kommt doch mal her und schaut euch mal das an. Ich wäre ja manchmal froh vielleicht, ich könnte da so, wie mir vielleicht als Waldorf-Anhänger oder sonst wo die Meinung ist, sagen, so machen wir das. Das ist aber an keiner Stelle der Fall. Ja.
Genau, aber trotzdem noch mal konkret nachgefragt. Es gibt eben die Sorge, dass man bei dieser Investition in den Umbau eines schon älteren Stadions, das nicht mehr den heutigen Standards entspricht, dass man am Ende des Tages womöglich mehr Geld investiert hat als vielleicht bei einem Neubau und das Ergebnis schlechter ist.
Berechtigte Frage. Und genau um die Frage besser beantworten zu können, als wir es derzeit können, wollen wir wissen, wie im Karl-Benz-Stadion eine Ertüchtigung ausschaut, die möglichst viele Anforderungen erfüllt, der Fans, der Fußballbegeisterten, auch derjenigen, die dort Geld verdienen wollen, und wie das Ganze finanziert wird und wie das aussehen würde, wenn man es denn irgendwo neu bauen könnte. Mhm. Hat Uwe wahrscheinlich schon ausgeführt, das ist in Mannheim eben keine ganz leichte Aufgabe. Aber die Frage ist natürlich eine wesentliche, ja.
Genau, also das heißt, wir haben unheimlich viele Fragen dazu. Eine Frage zum Beispiel, weil wir über das neue Dach gesprochen haben, ist die Frage, trägt das Fundament des Karl-Benz-Stadions ein neues Dach? Von Ureich gestellt, die Frage.
Da gebe ich natürlich gerne an die Fachverwaltung, weil, wie gesagt.
Also letztendlich ist klar, wir werden, wenn wir hier an ein neues Dach gehen, wird sich dieses Dach in einem eigenen Fundament stützen müssen und wird sich selbst tragen müssen. Also wir können kein neues Dach, was auch von seiner Massivität schwer ausgeführt werden muss, damit es entsprechend Schall schluckt, aufs alte Stadion setzen. Aber letztendlich, dann wird ein neues Dach quasi ums Stadion drumherum wie eine Hülle gebaut, die sich selbst trägt und selbst eigenständig steht.
Genau, das wäre dann gut ein Anschlusspunkt, mir zu setzen. Du hattest auch gesagt, dass die Mundlöcher verschlossen werden müssten in irgendeiner Form. Könnte das dann beispielsweise auch durch eine Dachhülle, die dann einmal rund ums Stadion geht, bis auf den Boden quasi geschehen, dass da quasi nochmal so ein extra Windfang mehr oder weniger und Schallschutz dann da existiert hinter den Tribünen?
Auch das wäre möglich. Letztendlich ist das dann am Ende eine Frage für Planer, die konkret sagen, wie man es am besten macht. Ich habe jetzt natürlich relativ schmale Treppenaufgänge. Es ist die Frage, wenn ich das komplette Stadion einhülle, ob das dann viel Material ist, ob es eine einfache Lösung gibt. Aber letztendlich soll es ja dann auch eine ästhetische Frage werden. Also es ist eine Mischung aus Funktionalität und Ästhetik am Ende. Aber es muss die Funktionalität, nämlich den Schallschutz, bieten.
Und aber das verspricht man sich auch von dem Gutachten jetzt, von dem heute in Auftrag gegeben oder wo heute quasi beschlossen wurde, dass man das in Auftrag geben kann, dass man da konkrete Zahlen zu bekommt, was das alles kostet. Also auch neue Fundamente fürs Dach und so weiter und so fort. Also wie kann man sich den Umfang da denn vorstellen, was man sich da verspricht?
Genau, also letztendlich der Gutachter wird genau beauftragt, hier uns verschiedene Szenarien anzubieten. Das heißt Beispiel, ich mache es in Holz, ich mache es in Glas, ich tue es betonieren. Dach könnte so aussehen, aus Stahl, aus Beton, wie auch immer, und jeweils entsprechend aus Preisschild hinten dran.
Genau, und es gibt auch noch ein paar Detailfragen. Zum Beispiel eine Frage ist, wie werden zum Beispiel die Rollstuhlfahrer geplant? Kann man dazu auch vielleicht noch was hören?
Also letztendlich Rollstuhlfahrer gibt es ja schon in unserem Gutachten Machbarkeitsstudie, die ich vorhin erwähnt hatte, verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die haben wir aktuell noch nicht in der Umsetzung, weil sie nämlich genau den Ideen, die wir gerade haben, nämlich einem schließende Ecken, ein Stück weit im Wege stehen. Also die ursprüngliche Idee war, dass wir auf der Sitztribüne eine Rampe neben der bestehenden Tribüne bauen, um die Rollstuhlfahrer so ungefähr 9., 10. Reihe dann in die Tribüne reinführen zu können. Wenn ich jetzt natürlich die Ecke mit einem massiven Baukörper verschließen wollte, müsste ich die gerade errichtete Rampe wieder wegreißen. Also von daher, wir haben jetzt momentan eine Interimslösung geschaffen. Das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, die wir uns alle vorstellen und wünschen. Es ist momentan eine halbwegs pragmatische Interimslösung. Und letztendlich, sobald wir wissen, wie es Stadion weiterentwickelt werden würde, können wir dann im Prinzip sofort reagieren und die Lösung für die Rollstuhlfahrer, die dann in möglich ist, auch realisieren.
Ein weiteres Thema, was auch unheimlich wichtig ist für die Zukunftsfähigkeit des Vereins, ist in der heutigen Zeit natürlich das Thema Logen, VIP-Logen. Gibt es dafür Pläne, die du uns erläutern könntest?
Also auch das ist ein ganz wesentliches Element natürlich, herauszufinden, ob diese Ansprüche, die ja aus der kommerziellen Nutzung des Stadions dann resultieren, ob die dort abgebildet werden. Genau wieder, wie Uwe sagt, geht es funktional und was kostet das? Ja,
klar. Aber ich meine, ich denke mal, dass es auch gar kein Nachteil ist, sage ich jetzt mal als Laie, für die Stadt zum Beispiel Mehrkosten auszugeben für VIP-Logen, denn dann kann ja auch eine höhere Miete verlangt werden, weil das Stadion ja auch einen Mehrwert darstellt, oder?
Wenn das der kommerzielle Betreiber so sieht, wäre das hilfreich.
Ja, gut.
Also ich glaube, es ist deutlich, klar. Also das ist eine Rechnung, die ist in sich erstmal schlüssig. Ob das ein Betreiber so nachvollzieht, wird man sehen.
Ja, also ich meine, es hört sich zumindest realistisch an, dass ein Stadion, das also komplett den heutigen Standards entspricht und auch die Mehrerlöse durch VIP-Logen, gibt es ja bestimmte Zahlen, die da kreisen, dürften sich vermutlich auch bei einer entsprechenden Stadionmiete irgendwo zur Rechnung schlagen. Ne? Genau. Aber konkrete Pläne oder Gedankenspiele bezüglich, wie sowas realisierbar ist, können wir da noch, gibt es da schon genaue Vorstellungen?
Also letztendlich ist es ja genau das, was die Machbarkeitsstudie auch zeigen soll. Wenn man sich das Karl-Benz-Stadion anschaut, hat man ja spontan drei Ideen, wie sowas aussehen könnte. Das eine ist, habe vorhin darüber gesprochen, wir müssen die Ecken schließen. Mhm. Wir haben mehrere Stadien, wo im Nachhinein, die anfänglich genauso aussahen wie das Karl-Benz-Stadion, in die Ecken VIP-Bereiche eingebaut wurden. Wir haben auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass wir auch das Dach erneuern, eventuell die Möglichkeit zu sagen, ich tue ein neues Dach in Verbindung mit VIP-Logen, die in einem Dach sind, die ringsrum gehen, einplanen. Und die dritte große Möglichkeit ist, wir haben ja momentan unter der Nordtribüne die vorhandenen Business-VIP-Räumlichkeiten. Mhm. Unter der C-Tribüne haben wir momentan nichts. Das heißt, jetzt kann man ja relativ einfach überlegen, ob ich es jetzt genau in der gleichen Art und Weise wieder bauen würde wie vor nahezu 30 Jahren oder ob ich eben sage, ich schiebe in die C-Tribüne einen architektonisch gelungenen großen Klotz rein, indem ich dann sowohl Business-VIP-Seats habe und auf der anderen Seite vorne im Tribünenbereich Logenplätze platzieren kann. Aber das ist genau das, was die Machbarkeitsstudie sagen soll. Und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Hier geht es darum, auch Synergien der verschiedenen Anforderungen, die wir an die Planer stellen, auch einzuspielen. Also ich meine, es macht keinen Sinn, dass ich sage, ich mache jetzt in der Südtribüne das komplette Thema VIP und dann muss ich aufgrund des Schallschutzes die Ecken mit viel Geld separat verglasen. Also da sollten schon irgendwo Synergien erzeugt werden.
Ja, ist aber so ein, das ist ja auch ein Thema, das mir auch auf den Nägeln brennt, nämlich die Überlegung, wenn man jetzt, wie wir jetzt festgestellt haben, momentan den Standort Karl-Benz-Stadion am realistischsten ansehen müssen aufgrund der Flughafen- und Bebauungssituation bei den anderen Standorten. Also ich meine, müsste man vielleicht auch die Südtribüne dann abreißen und eine neue Tribüne, beziehungsweise könnte man das überhaupt? Also, dass man nicht nur einen Klotz reinschiebt, sondern dass man sagt, man baut da einfach komplett, wie das in, zum Beispiel in Karlsruhe der Fall war, dass man sagt, im laufenden Betrieb baut man eine Tribüne neu. Ist das auch eine Überlegung?
Letztendlich, das müssen uns die Fachleute sagen. Das ist genau Inhalt, was am Ende einer Machbarkeitsstudie rauskommt. Mhm. Die sagen uns ja am Ende, wir können mit dem bestehenden Bestand in der Art und Weise agieren, dass wir möglichst viel erhalten. Und an einer oder anderen Stelle macht es vielleicht keinen Sinn und dann sagt er, es würde an der Stelle mehr Sinn machen, hier einen Teil wegzunehmen. Also das Dach als Beispiel muss weg, weil wir aus dem Schrägdach kein Flachdach machen können. Also das geht nur durch eine Erneuerung. Und letztendlich, das sind genau die Dinge, die wir von den Fachleuten im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie erfahren wollen.
Jetzt ist natürlich das Thema Logen im modernen Fußball wahrscheinlich ein sehr wichtiges. Inzwischen ist es aber auch so, dass natürlich viele Fans, die sich nicht in den Logen sehen, sondern eher auf den Stehplätzen und auch besser bezahlbaren Sitzplätzen im Stadion Sorge bekommen, dass die Kapazität reduziert, deutlich reduziert werden könnte durch einen Umbau von eben diesen günstigen Plätzen. Wie ist denn da der Stand?
Also da gebe ich gerne dann doch mal eine persönliche Einschätzung. Das ist natürlich ein großes Anliegen, dass wir sicherstellen, dass ausreichende Kapazitäten für Menschen wie du und ich dort vorhanden bleiben. Aber auch dazu, wie gesagt, gibt es dann funktionale Aussagen. Geht das? Wie geht das? Und was hängt für ein Preisschild dran? Aber die Aufgabenstellung ist auch durchaus intern zu sagen, keinesfalls zu sagen, wir opfern dort übermäßig Plätze oder man würde opfern. Ich bin wirklich vorsichtig in der Formulierung. Man würde etwas opfern, weil noch gar nicht ganz klar ist, wer das Ganze ja umsetzen würde. Aber auf jeden Fall unser Ansinnen ist, sicherzustellen, das ist ein Stadion, wie wir es kennen, in dem ich mich wohlfühle als Nicht-VIP-Logen-Besucher auch.
Ja. Welche Möglichkeiten, Uwe, gäbe es denn, diese Kapazität nicht verringern zu müssen?
Also ich würde vielleicht erst nochmal einsteigen, nicht, dass das ganze Kapazitätsthema nur mit Logen verknüpft wird. Wir haben natürlich auch Anforderungen im Zweitligabetrieb oder auch im Drittligabetrieb, die Kapazitätsreduzierung mit sich führen. Wir haben gerade über Rollstuhlfahrer gesprochen. Wenn wir die Rollstuhlfahrer auf der Südtribüne in Reihe 9, 10 positionieren, dann werden da 50, 100 Plätze wegfallen müssen, um dort entsprechend ein Podest zu schaffen, auf dem 20, 25, 30 Rollstuhlfahrer im Begegnungsverkehr hin können. Wenn wir über zweite Liga reden, müssen wir die Presseplätze in der Haupttribüne verdoppeln. Da fallen logischerweise Plätze weg. Wenn wir in der zweiten oder ersten Liga sind, müssen im Stadion 10, 12, 13, 14 Kamerapodeste aufgebaut werden. Da fallen Plätze weg. Aber auch das ist wieder das Thema der Synergie. Ich muss die Ecken schließen. Ich kann auch durch einen Tribünenneubau eine Ecke schließen. Also das ist genau der Thema, genau die Themen, die wir in der Machbarkeitsstudie den Planern mitgeben. Und die müssen uns kreative Lösungen, möglichst viele anbieten, dass wir hinterher sagen können, das ist das, was zu uns passt.
Weil aus unserer Sicht als Fans ist es natürlich klar, wir haben das Bedürfnis, ein Stadion besuchen zu können, das weiterhin allen den Eintritt ermöglicht, auch denen, die jetzt nicht viel Geld haben und nicht viel Geld für eine Dauerkarte ausgeben können. Das heißt, es müsste eigentlich aus Fansicht gewährleistet sein, dass auch bei einem Umbau des Karl-Benz-Stadions genug Stehplätze oder günstige Sitzplätze vorhanden bleiben und vielleicht auch die Kapazität nicht verknappt wird, weil spätestens beim Aufstieg in der zweiten Liga dürften wir dann schon öfter mal an die Kapazitätsgrenze kommen.
Also man muss jetzt natürlich unterscheiden, wir reden über Infrastruktur, aber nicht über Preisgestaltung.
Und bei diesen Umbaumaßnahmen, also Stichwort Ecke schließen, momentan steht in der Ecke so momentan diese VIP-Logenplätze. Wenn man die Ecke schließen würde, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, auch VIP- oder Business-Logen in der Ecke unterzubringen, wie das in anderen Stadien der Fall ist. Oder auch Stehplätze zum Beispiel für die Gästefans unterzubringen, wie das auch in vielen anderen Stadien der Fall ist. Okay, also das heißt, wir können mal festhalten, eine Sanierung des Karl-Benz-Stadions bedeutet nicht zwangsläufig, wie die Gerüchte eben meinen lassen, bedeutet nicht zwangsläufig eine geringere Kapazität.
Also ich würde einfach eine Sanierung des Karl-Benz-Stadions als Chance in alle Richtungen sehen. Und ich glaube, so muss man das auch ganz offen kommunizieren. Deswegen sind so Gespräche und auch das, was gerüchtemäßig erzählt wird, für uns auch ganz wichtig. Was Herr Bürgermeister Eisenhower auch gesagt hat, Dialog ist an der Stelle für uns wichtig, weil das sind ja genau die Dinge, die wir dann am Ende abprüfen lassen können und am Ende, wenn wir uns entscheiden für eines der Szenarien, die uns dann vorgeschlagen werden, wollen wir natürlich das Produkt nehmen, wo alle davon was haben.
Jetzt ist natürlich das Stichwort Dialog eben gefallen. Das ist für mich auch dann ein gefundenes Fressen für den nächsten Themenkomplex. Zusammenarbeit Stadt und die Spielbetriebs GmbH. Da gab es zugegebenermaßen auch sehr viele Fragen zu. Vielleicht kann man da auch, bevor wir jetzt die Fragen einzeln eingehen, auch nochmal kurz das darstellen, wie sich die Zusammenarbeit dann aktuell darstellt.
Also tatsächlich auf der Arbeitsebene über die Mitarbeiter der Stadtplanung und des Fachbereichs Sport auch mit den Ansprechpartnern der GmbH. Das ist ja genau der Austausch, der dort auch regelmäßig stattfindet.
Ja. Und da wurde ja aber auch zu lesen, da gibt es einen Arbeitskreis, in dem da Vertreter der Stadt und auch Vertreter der GmbH sind. Da hat uns die Frage erreicht, wie oft denn dieser Arbeitskreis bisher getagt hat und wie oft der Herr Bernd Beetz denn da schon zu Gast war.
Ich würde vielleicht, bevor Uwe Kaliske, der nämlich an dem Arbeitskreis jetzt nun teilnimmt, das auch beantworten kann. Also ich habe vorhin gesagt, ich rede unheimlich gern mit Menschen. Ich rede unheimlich wenig über Menschen und schon gar nicht öffentlich. Von daher, vielleicht trennen wir das einfach so, die Umgangsweisen. Wir berichten da über Personen, sprechen wir.
Okay, aber dann gehe ich mal auf ein konkretes Thema. Wir müssen ja gar nicht über die Menschen reden, sondern über die konkreten Sachinhalte. Und ein Thema, das bisher in der Presse bekannt geworden ist, ist die Streitfrage, wer würde denn für die Kosten von VIP-Logen aufkommen? Und da haben wir auch eine Frage, wäre denn die Stadt darauf vorbereitet, falls die GmbH sich weigert, Logen im Karl-Benz-Stadion zu finanzieren?
Ich wollte Uwe Kaliske noch die Antwort zu den Arbeitskreisen, genau. Weil das sind ja über Inhalte, können wir alles berichten.
Okay, wollen da waren wir jetzt einen Schritt zu weit.
Vielleicht viel wichtiger, ja. Genau. Also vielleicht Arbeitskreis, arbeiten wir jetzt ja konstruktiv zusammen. Wir haben bis jetzt 4 Sitzungen gemacht. Ich hatte im Vorfeld ja auch gesagt, dass wir uns im Arbeitskreis zum Beispiel gemeinsam auf ein Referenzstadion verständigt haben. Das war auch ein Prozess, wo es eben darum ging, welche Kapazität, welche Größe, welche VIP-Räumlichkeiten, wie könnten Stadien aussehen. Also wie gesagt, hier arbeiten wir konstruktiv zusammen und tun entsprechend immer wieder auch die Dinge vorbereiten, die wir dann in eine Prüfung geben und die wir dann entsprechend auch in Rückkopplung mit der GmbH danach der Politik vorstellen, so wie heute im Hauptausschuss. Also das ist auf jeden Fall so, dass hier eine Zusammenarbeit stattfindet und nicht so, wie es jetzt in den Gerüchten ist, dass wir uns überhaupt nicht treffen würden. Den können wir klar widersprechen.
Mhm. Gut, und zum Thema, wer übernimmt die Kosten für die Logen?
Ich würde die Frage noch weiter fassen. Wer übernimmt die Kosten für all das, über das wir sprechen?
Ja.
Und wir, die Stadt Mannheim, verfügen, der Gemeinderat verfügt, über die Gelder der Mannheimerinnen und Mannheimer, weil das sind Steuergelder der Mannheimerinnen und Mannheimer. Darüber können wir beziehungsweise Vorschläge machen, wie man die einsetzt. Mhm. Und ich formuliere es deswegen so offen, weil natürlich insgesamt der kommerzielle Betrieb im Profifußball bei der zweiten Liga aufwärts ein Veranstaltungsgeschäft ist, wie manches andere. Für mich als Fußballanhänger ist er viel mehr. Aber für den wirtschaftlichen Betrieb ist er zunächst mal ein kommerzieller Betrieb. Und deswegen, das hat auch der Oberbürgermeister heute zu Recht im Hauptausschuss auch vorangestellt, ist natürlich wichtig, dass man sich als Gemeinderat, als bürgerschaftliche Vertretung dazu verhält, was ist uns dieses Erleben vieler Mannheimerinnen und Mannheim, das wir uns da ja wünschen, wert als öffentlicher Anteil. Und das ist ja die spannende Frage. Deswegen, ich kann sagen, dass ich als Anhänger sicher eher geneigt bin, zu sagen, dem Gemeinderat zu sagen, wenn dort ein Konzept ist und wenn das insgesamt tragfähig ist und die Frage der Mieten und so weiter in einem, wie auch immer, im nationalen Vergleich vernünftigen Verhältnis steht, bin ich sicher jemand, der sagt, das ist ein Teil von öffentlicher Aufgabenstellung, für eine Infrastruktur drumherum zu sorgen. Also man weiß ja aus anderen Stadien, allein die Infrastruktur, da kann man auch zweistellige Millionenbeträge anlegen für verkehrliche Erschließung und mehr. Deswegen, das ist ja auch in unserer Vorlage so formuliert, wenn dieses Gutachten vorliegt, wenn wir besser wissen, um was geht's, wenn die Gespräche weiterhin gut miteinander laufen, dass eine GmbH dann sagt, das sind unsere Vorstellungen von Entgelten und Aufwendungen, dann kann man auch genauer sagen, was würden wir dem einen Gemeinderat raten, dort vielleicht als öffentlicher Anteil zu stemmen.
Mhm. Es gibt noch eine Frage hier von einem Hörer namens Bratwurst und Bier. Der fragt, mich würde interessieren, wie im Falle einer Sanierung des Karl-Benz-Stadions das Problem mit den Abendspielen gelöst werden soll. Es gibt ja einige Beispiele, zum Beispiel Paderborn in der zweiten Liga. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch etwas näher dazu sagen.
Ja, fachlich ist da Uwe Kaliske wirklich sehr gut. Ich will nur eines vorne wegschicken, weil das auch nochmal diese grundsätzliche Frage ist, kommerzieller Fußball. Also wir reden im Moment über Anforderungen vor allem, also nicht bei dem VIP-Bereich, aber bei dem Thema Lärm und den damit einhergehenden möglichen Kosten, um eine Viertelstunde, die ein Fußballspiel später beginnt, als es bei uns baurechtlich möglich ist. Und man muss der Zunge zergehen lassen. Ein Fußballspiel, bei dem in den ersten beiden Ligen Geld verdient wird, viele Leute auch Spaß dabei haben, das Viertelstunde später bedingt. Deswegen sind wir konfrontiert, und zwar viele meiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Städten, mit enormen Investitionen, die wir dann sagen, so, ist das städtisch oder ist das privat? Also will ich mal deutlich machen, und da ist schon ein Teil meiner Kritik zu sagen, gibt es nicht auch eine Lösung? Erstens zu sagen, die Uhrzeiten sind eben auch vom Ort abhängig, vielleicht mal eine andere. Oder tatsächlich, das ist ja unser Versuch, auch hier nochmal die rechtliche Grundlage, das kann Uwe dann besser erläutern, zu sagen, genehmigt uns halt 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr, dann hätten wir schon einen großen Menge an unserer Sorgen weniger.
Ja, wobei das natürlich Themen sind, die nicht in der Entscheidungsgewalt der Stadt liegen.
Genau,
ne?
Genau.
Deswegen konzentrieren wir uns nochmal darauf, was wir jetzt tatsächlich realisieren können bezüglich dieser Abendspiele. Genau, Uwe, vielleicht.
Also im Prinzip ist es ja genau das, was ich vorhin schon ausgeführt habe, nämlich die Lärmschutzmaßnahmen. Wenn wir die am Stadion durchgeführt haben, haben wir, wenn alles gut funktioniert und das Rechenmodell stimmt, die Gewissheit, dass damit Abendspiele möglich sein werden, weil der Lärm, der rausgeht aus dem Stadion, die Lärmwerte nach 22 Uhr nicht mehr überschreitet.
Auch nicht die Spitzenwerte, dass dann mal Spitzenwerte vielleicht Grund für eine Klage sein könnten.
Da gibt es eine sogenannte Mischkalkulation von Spitzenwerten und Durchschnittswerten, und das, wie gesagt, alles würde mit den Lärmschutzmaßnahmen aufgefangen werden.
Also das heißt, es würde ja sowieso bei einem Umbau des Karl-Benz-Stadions, nehme ich an, dann eine komplett neue Baugenehmigung beantragt werden, oder wie kann man das verstehen?
Im Prinzip ist es ein Änderungsantrag, ein Ergänzungsantrag. Also es ist ähnlich, wie wenn Sie bei sich zu Hause im Einfamilienhaus einen Wintergarten anbauen, sag's mal sehr plakativ gesprochen. Wir machen halt ein neues Dach drauf und setzen noch ein paar Logen rein. Aber letztendlich, was bei der Baugenehmigung wichtig ist, ist der Nutzungszweck des Objekts, und der bleibt weiterhin in erster Linie Fußball spielen.
Und der würde nicht eingeschränkt werden, wie es momentan der Fall ist. Also, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Abendspielen machen dürfen. Das ist ja momentan auch ein Nachteil für unseren Verein. Das würde dann alles neu aufgestellt werden.
Also wir haben einen Rechtsgutachter, der hat sich unsere momentane Baugenehmigung angeschaut, und er hat gesagt, er hat noch nie so eine gute in Deutschland gesehen wie in Mannheim, wo so viele auch Abendspiele erlaubt sind. Nur halt die 20.30 Uhr fehlen. Weil im Prinzip eine Heimspielstätte, wo du 27 Spiele machen kannst, und davon, ich habe es nicht da, ich glaube 9 bis momentan 22 Uhr, das ist eigentlich für ein Stadion, wo nur eine Mannschaft drin spielt, eine extrem gute Ausstattung.
Wir glauben ja eher, oder aufgrund der Ausarbeitungen auch von den Juristen, dass es eben erfolgversprechender ist, eine bestehende Baugenehmigung zu erweitern, zu ergänzen, als bei null anzufangen, bei einem anderen Standort. Das ist auch eine wesentliche Überlegung, weil wir sagen, die anderen Standorte haben auch ihre Schwierigkeiten. Und hier können wir anknüpfen an eine gute Baugenehmigung. Vielleicht kann man die noch ein bisschen dehnen.
Ja. Vielleicht noch ein Thema, was jetzt so dann, wenn es zum Umbau käme, da gibt es noch das Thema Stadion GmbH. Da hat ein Hörer, Kahe, der fragt, wie stehen Sie zu der Idee, gemeinsam mit dem SVW eine gemeinsame Stadion GmbH zu gründen und eventuell sogar unter der Federführung des SVW durchzuführen?
Also da sind wir tatsächlich erst einmal gespannt auf die weiteren Gespräche, auch auf Vergleiche. Uwe Kaliske ist mit seinen Leuten auch viel unterwegs. Was sind Erfahrungen? Also da gibt es keine Denkverbote in die eine oder andere Richtung.
Also ist ergebnisoffen, also möglich sozusagen.
Nochmal ganz kurz anschließend an das Thema Baugenehmigung, Bauantrag. Da gab es von Colina die auch berechtigte Nachfrage, ob denn wieder gerichtliche Auseinandersetzungen oder Klagen von Anwohnern zu erwarten sind, ob das möglich ist, ob das rechtlich vorgesehen ist und wie die Planungen da entsprechend aussehen.
Also, also wir leben in einem Rechtsstaat und da hat natürlich jeder auch Rechtswege, die er beschreiten darf.
Und stellt man sich darauf ein oder bereitet man sowas vor?
Also hatte ich ja auch schon gesagt, unsere Vorgehensweise ist so, dass wir versuchen, das Staaten so zu ertüchtigen, dass Dritte auf dem Rechtsweg uns eine Betriebserlaubnis nicht verwehren können. Also letztendlich, wenn wir die Lärmschutzmaßnahmen umsetzen, wenn wir die Baugenehmigung über einen Ergänzungsantrag geändert haben, dann sind wir, ich will nicht sagen safe, vor Gericht auf hoher See, das Sprichwort gibt es ja, aber letztendlich so, dass unsere Juristen, unsere juristischen Berater sagen, ihr seid nie zu 100%, aber zu 99% seid ihr quasi von der Klage gefeit. Dass die gestellt werden kann, völlig legitim.
Okay, also da es ja auch heute einen Artikel im Mannheimer Morgen gab mit dem Kommentar von dem Herrn Mack zu dem Thema Stadion, will ich mal ein bisschen so zusammenfassen. Vielleicht, er widersprecht mir, wenn ich was falsch zusammenfasse. Also P20, Spiegelfabrik ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber hat eben diese Nutzungskonflikte. Karl-Benz-Stadion ist daher momentan die naheliegendere Möglichkeit. Und es wäre die Zusammenarbeit mit der Stadion oder mit der Spielbetriebs GmbH funktioniert gut. Es wird da sinnvoll zusammengearbeitet und verschiedene Dinge wie Stadion GmbH sind denkbar. Und es ist auch möglich, das Karl-Benz-Stadion so umzubauen, dass man ohne, sage ich mal, Kapazitätsverluste das realisieren könnte und vor allem, was das Wichtigste ist, auch allen Fans, die jetzt weniger begütert sind, den Stadionbesuch weiterhin ermöglichen zu können.
Kann man das so? Beim letzten Punkt ist tatsächlich natürlich die Frage, wer betreibt das Stadion? Der macht letztendlich die Preise. Da hat ja eines mit dem anderen zu tun.
Ja, natürlich.
Und jetzt wollen wir vielleicht abschließend in der letzten Frage nochmal von der Zukunft, von der weiten Zukunft auf die Gegenwart kommen. Und zwar die Frage, wie ihr die Chancen des Waldhof im Aufstiegskampf in die zweite Liga einschätzt. Als Fan.
Also ich fange mal an. Punktemäßig extrem gut. Ich befürchte, dass das nicht ganz so gute Torverhältnis am Ende ausschlaggebend ist.
Und ich würde ein bisschen auf Zeit spielen. Am Sonntag wäre ich schon etwas schlauer. Ja.
Oder am Samstag.
Am Samstagabend schon, natürlich. Ja, es ist einfach, ich habe da heute diese Saison so viel gesehen in beide Richtungen. Deswegen ist es wirklich schwierig. Ich habe Spiele gesehen, wo ich dachte, das klappt. Ich habe auch Spiele gesehen, wo ich sagen musste, im Klassenerhalt ist auch schon getan. Nee, ich glaube, das haben wir wirklich alle gesehen. Da ist die Mannschaft sehr inkonsistent, ja.
Und also wir lassen uns überraschen. Wir warten jetzt erstmal den kommenden Samstag ab. Zuerst mal möchte ich mich bedanken, dass ihr beide gekommen seid und uns sehr viel Informationen gegeben habt über die Stadionsituation. Ich denke, es war eine interessante Sendung für alle Hörerinnen und Hörer. Also vielen Dank, Uwe, vielen Dank, Ralf. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir kommenden Samstag in Dresden ein sehr wichtiges Auswärtsspiel haben. Fahrt alle nach Dresden, macht's uns nach. Wir treffen uns in Dresden im Stadion und bedanke mich für alle Zuhörer. Und am Mikrofon waren der Luca,
der Ralf und der Max an der Technik.
Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-Schwarz, SVW,
Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenne, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder. Ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind dem Waldhof treu ergeben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW, denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen, dann werden...
Gibt diese Radio...
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.